Ja, die Enthüllung, meist Offenbarung genannt. Warum ist sie für uns auch wichtig? Ich erinnere noch einmal an den dritten Vers, wo steht, jeder, der sich mit dieser Prophetie beschäftigt, wird glückselig. Willst du das? Jetzt musst du ja sagen und dann können wir weiterreden. Das Buch wird ja gerne gemieden, aus verschiedenen Gründen, aber die Enthüllung ist sozusagen ein heiles geschichtliches Schauspiel in 7 Akten, wenn man jetzt das theatralisch ausdrücken will, in 7 Wahrnehmungen, so steht es wörtlich in der Enthüllung. 7 verschiedene Visionen werden sie auch genannt, die einmal im Himmel stattfinden und einmal auf der Erde. Das heißt also insgesamt 14 Akte. Und in diesen 22 Kapiteln wird sozusagen voller Dramatik die prophetische Schau gezeigt, die zum Ziel der Heilsgeschichte führt. Interessiert dich das Ziel der Heilsgeschichte? Einige nicken, dann ist die Enthüllung ein wichtiges Buch, um auch in diesen Punkten mehr Erkenntnis zu gewinnen. Noch wichtiger ist, dass wir in der Enthüllung lernen, dass der einzige und wichtigste Heilsträger Gottes in erster Linie sein Volk Israel ist. Diejenigen, die meinen, die Enthüllung ist nur was für Israel, wir brauchen das nicht, werden jetzt jubeln, wenn sie das hören. Die anderen, die wissen, wie Israel gestaltet ist in seiner heilsgeschichtlichen Natur, wissend, dass, wie Hebräerbrief Kapitel 2, Vers 14 sagt, Gott nur Heilsgeschichte macht mit dem Samen Abrahams und nicht mit den Engeln. Wer das versteht, wird auch jubeln, weil er sieht, dass in der ganzen Enthüllung auch die sogenannte Gemeinde, die Ekklesia, die Leibesgemeinde des Christus nicht nur vorkommt, sondern aktiv beteiligt ist. Und ich werde nicht müde, immer wieder darauf hinzuweisen, dass das so ist. Und im Kapitel 12, wir haben ja hier schon Kapitel 1 und Kapitel 4 wohl behandelt vor längerer Zeit, Kapitel 12 und 13 haben wir nächste Woche im prophetischen Arbeitskreis und da habe ich gedacht, das Kapitel 12 ist gut geeignet, auch mal sonntags morgens darüber zu sprechen, mit dem Nebeneffekt, dass ich nicht noch eine Predigt brauche, gell? Und ein wenig selbstlos oder wie sagt man da, selbstsüchtig war ich dabei auch, gell? Aber ich bin sicher, dass hier kaum einer sitzen wird heute Morgen, den das nicht wirklich interessiert. Wenn wir es ganz in Ruhe angehen, uns verschiedene Punkte anschauen, lasst euch überraschen. Ich bin immer wieder auch überrascht, wie das doch alles zusammenpasst. Ich fange bei Vers 1 an. Wir werden etliche Verse lesen und ich will dazu das eine oder andere erklären. Auch was Reinhold in der Einleitung gelesen hat, kommt natürlich dann noch dran. In Vers 1 fängt dieses Thema an, was man nennen könnte, die Sonnenfrau und der Männliche, in dem es da heißt, und ein großes Zeichen wurde im Himmel für das Auge wahrnehmbar gemacht. Eine Frau umhüllt worden mit der Sonne, und den Mond unter ihren Füßen und auf ihrem Haupt ein Siegeskranz von 12 Sternen. Und sie ist schwanger und schreit in Geburtswehen und wird gequält, um zu gebären. Es sind ja einige Mütter, gell? Ihr wisst, wie das ist, so ein Kind verliert man nicht einfach. Kommt auch vor, ist dann traurig, aber ist mit Schmerzen verbunden. Es geht also hier um Zeichen, ein großes Zeichen im Himmel. Diese Schilderung dieser Zeichen ist kein Argument dafür, dass wir uns mit Astrologie beschäftigen. Astrologie ist Engellehre, Astrologie ist Teil der Finsternis. Aber schon in 1. Mose 1, Vers 14 lesen wir, dass die Lichter am Firmament zu Zeichen und zur Bestimmung von bezeugten Zeiten und zu Tagen und Jahren dienen. Die Lichter, die Gott gemacht hat, Sonne, Mond und Sterne, dienen zur Berechnung oder Erkennung und Bestimmung von bezeugten Zeiten. Oder also heißen, diese Lichter sind nicht umsonst da. Auch wenn wir uns nicht mit Astrologie beschäftigen, sind die Lichter in der biblischen Prophetie durchaus von Bedeutung. Die hier bezeugten Zeichen oder Lichterzeichen sind also Sonne, Mond und Sterne, 12 Sterne. Jetzt müssen wir überlegen, wenn es um Sterne geht, wo ist da die Frau? Noch einmal, ohne dass wir uns mit Astrologie beschäftigen. Die Sternzeichen, die es gibt, die auch zum Teil im Hiob bezeugt sind, können wir nicht wegmachen. Die sind da und da gibt es eines, das heißt Jungfrau. Und dieses Sternzeichen Jungfrau, ich muss anders argumentieren, aus unserer Sicht, wir stehen ja hier auf dieser Erde. Jetzt sagen manche, die Erde steht und die Sonne bewegt sich. Andere sagen, nee, die Sonne steht, Fixstern, und die Erde bewegt sich. Jetzt frage ich dich, als unwissenschaftlich gebildeten Menschen und auch mich, was passiert, wenn ich auf einem unbewegten Objekt stehe und ein anderes bewegt sich? In einem Riesenraum, in dem es keine weiteren Fixpunkte gibt, kann ich entscheiden, ob das sich bewegt, wo ich stehe, oder ob sich das andere bewegt, was ich sehe? Meine Antwort ist, nein, wir können das nicht entscheiden. Wir können nicht entscheiden, ob die Erde sich bewegt oder die Sonne sich bewegt, weil es gibt keinen festen Punkt, an dem du das festmachen könntest. Verlass dich auch nicht auf die Wissenschaft in diesem Punkt. Das ist sowas von simpel. Und die Quantenphysik kommt mir hier entgegen. Wir haben vorhin schon drüber gesprochen. Da gibt es etliche Erklärungen dafür. Also, man kann das nicht feststellen. Und deshalb gilt, was wir mit unseren Augen sehen können, wenn es um biblische Prophetie und Zeichen geht in dieser Form. Die Sonne macht also aus unserer Sicht, ich betone das, ich bin weder ein Verfechter der Lehre, dass es eine Innenwelt gibt, noch dass die Erde steht und die Sonne sich dreht oder die Sonne steht und die Erde sich dreht. Ich bin mal ganz neutral auf dem Gebiet. Was ich wirklich denke, muss keiner wissen. Ich möchte all die mitnehmen, die von beiden Seiten denken, weil sie beide dasselbe sehen. Es gibt sozusagen einen Sonnenpfad, den wir sehen können, wo die Sonne sich in 360 Tagen, nämlich ein Jahr lang, rundherum bewegt. Und dieser Sonnenpfad ist aufgeteilt in 12 Abschnitte. Ist auch nicht von ungefähr. Da haben wir diese 12 Sternzeichen oder Sternbilder. Und eines von diesen Sternbildern ist die Jungfrau. Und die Sonne ist einmal im Jahr, für einen Monat läuft sie über diese Jungfrau hinweg. Und das ist die Zeit von Mitte August bis Anfang Oktober. Jedes Jahr in dieser Zeit ist die Sonne in dieser Jungfrau. Und jetzt steht hier in meiner Enthüllung im Kapitel 12, sagt deine Enthüllung, Kapitel 12, im Vers 2, dass diese Frau, um die es hier geht, ein Zeichen im Himmel ist und dass dieses Zeichen die Frau mit der Sonne begleitet ist. Das wird also oder umhüllt worden wörtlich. Das heißt also, die Frau, wenn wir jetzt auf das Kleid gehen, das fängt ja nicht das Kleid im Kopf an, außer bei den extremen Islamisten, gell? Da fängt das schon da oben an. Bei unseren normalen Frauen fängt das Kleid hier an irgendwo. Gell? Also, und die Füße gehören auch nicht zum Kleid. Wenn ich also sage, die ist begleitet, dann müsste ich das Stück nehmen des Körpers von der Jungfrau Und da sind wir, wenn es um die Zeit geht, das muss ich genau hingucken, damit ich nichts Falsches sage, im September. Im September maximal bis 1. Oktober ungefähr. Also Ende September, die zweite Hälfte des Septembers, Anfang September geht auch noch, das ist ja verschieden, weil es nicht immer gleich ist. Ja, der Sonnenumlauf und unser Kalender stimmen ja nicht genau überein. Wird also heißen, die Bekleidung dieser Frau geschieht im Herbst. Um das ganz einfach auszudrücken, irgendwo im September ist sie mit der Sonne bekleidet. Das war aber nicht das Einzige, sondern es steht ja hier noch, dass da noch der Mond war. Und in der Enthüllung im Vers 2 steht, dass der Mond wo ist? An ihren Füßen. Jetzt müssen wir wissen, in dieser Umlaufbahn der Planeten, oder ich drücke es ganz einfach aus, das, was wir sehen, nämlich diese Pfade, die da laufen, die Sonne und der Mond ist schneller, der läuft nämlich einmal im Monat, nämlich in 29 Tagen läuft er einmal diesen Pfad. Das heißt, wir sehen den einmal im Monat an der Jungfrau. Immer einmal im Monat ist er an der Jungfrau. Aber einmal im Jahr nur treffen sich Sonne und Mond an der Jungfrau, weil die Sonne nur einmal im Jahr dort ist. Kommst du da noch mit? Das muss man nicken, gell? Gut, weil es mir wichtig ist, dass man das versteht. Und jetzt ist die Sonne einmal im Jahr an der Jungfrau und jetzt kommt der Herbst, der September, Mitte August bis 8. Oktober ungefähr, wo der Mond auch da ist. Und jetzt steht hier im Vers 2, da ist an den Füßen. Und an den Füßen der Jungfrau ist der Mond nur einen Tag, weil der hat für dieses Stück an der Jungfrau hat er nur ein Zwölftel des Monats. Verstehst du? Das ist eine ganz kurze Zeit. Weil er muss ja jeden Monat 12 Sternbilder durchlaufen. Und es ist ein Zwölftel des Monats in der Jungfrau und an die Füße nur einen Tag. Das heißt also, wenn ich einen Computer nehme und sämtliche Sternstellungen der nächsten und der vergangenen Jahre mit dem Computer berechne, kann ich für jedes Jahr genau den Tag bestimmen, an dem der Mond an den Füßen war. Und jetzt gibt es ganz schlaue Brüder, das meine ich jetzt ernst, ich sage das manchmal auch scherzhaft, die haben zum Beispiel berechnet, dass im Jahr 3 vor Christus, im Jahr 3 vor Zeitrechnung besser gesagt, wahrscheinlich Jesus geboren wurde. Manche sagen 2 vor Zeitrechnung, manche sagen 7 vor Zeitrechnung, das ist ganz verschieden. Ich lege mich da nicht fest, weil wir es wirklich nicht genau wissen. Wenn wir es genau wüssten, wäre gefährlich, dann könnte man rechnen. Wir sollen aber nicht rechnen. Aber im Jahr 3 vor Zeitrechnung war der Mond an diesem einen Tag, am 11. September, an den Füßen. Das heißt, wenn ich jetzt heilsgeschichtlich denkend auch daran denke, dass die Geburt des Messias ja damit auch verknüpft ist, dann ist Jesus am 11. September im Jahr 3 vor Christus geboren, wenn das das richtige Jahr ist. Wenn es 2 vor war, war das wieder ein anderer Termin. Interessant ist, dass der erste, also nach dem jüdischen Kalender, der erste Etanim oder Tischri auf diesen Tag fällt. Das ist ein neuer Rosh Hashanah. Da ist mein Enkel geboren, gell? Mein erster, mein Rosh Hashanah, war ich gerade in Israel und haben wir abends dann ein Glas Rotwein getrunken. Gell? Das gehört eigentlich nicht hierher. Also Rosh Hashanah, das Haupt des Jahres, der Jahresbeginn, großes Ereignis, Jesus wird geboren. Einzelheiten erspare ich mir, da gibt es noch etliche Sachen in Verbindung mit den drei Magiern, meist die drei Weisen aus dem Morgenland. Das ist eine andere Geschichte. Aber wichtig ist, wir haben hier ein heilsgeschichtliches Zeichen, was berechenbar wäre, wenn wir das Jahr wüssten, in dem Jesus geboren ist. Aber wenn ich ans Ende der Heilsgeschichte gehe, da sind wir doch hier in der Enthüllung, da kann ich jetzt feststellen, dass auch die Wiedergeburt des Christus in seiner Vollendung bei der 7. Posaune an diesem Termin stattfinden muss. Also würde doch heißen, die Vollendung des Geheimnisses des Christus bei der 7. Posaune, die 3,5 Jahre vor Ende dieses Äons, bläst, ist wieder im September soweit. Und wenn wir jetzt noch wissen, dass die Entrückung der Leibesgemeinde 3,5 Jahre vorher stattfindet, nämlich um Mitternacht, dann ist dort Frühling. Also die Entrückung ist im Frühling, das steht fest. Aber welcher das ist, das wissen wir nicht. Gell? Also das ist immer interessant. Also wenn Herbst ist, brauchst du nicht drauf warten. Gell? Jetzt sagt wieder einer, ja, jetzt macht er wieder alles kaputt. Wenn die Prophetie so stimmt, und ich gehe davon aus, dann ist das so. Aber wir können es nicht berechnen, weil wir die Zeit nicht wissen. Und jetzt frage ich dich, ist das nicht interessant, auch mal sowas zu hören? Mal zu wissen, dass auch in der Bibel es doch Hinweise gibt auf heilsgeschichtliche Ereignisse. Und wenn wir jetzt im Text weitergehen und mal uns die Frau kurz angucken, wie sie hier in diesem Kapitel beschrieben wird, da heißt es dann im Vers 14, die Frau erhält die Flügel, hat Reinhold vorhin gelesen, des großen Geiers, das kann auch Adler heißen, im Hebräischen und im Griechischen haben wir für Adler und Geier nur ein Wort. Aber zum Verständnis, warum ich immer Geier sage und auch so übersetzt habe, der Geier ist das bessere heilsgeschichtliche Tier in diesem Zusammenhang. Weil der Geier ist derjenige, der Todeswesen in Leben verwandelt. Manche Adler machen das auch, gell? Aber mehrheitlich ist es ein Aasfresser. Also da gibt es noch andere Zusammenhänge aus dem Alten Testament, die zeigen, nur wenn der Vogel auftrifft, sind auch die Leibesglieder dabei. Und deswegen die Sonnenfrau hält die Flügel des großen Geiers. Das erinnert mich an 2. Mose 19,4, wo Gott zu Israel sagt, ich trug euch auf Flügeln der Geier und brachte euch zu mir. Sicherheit. Raus aus Ägypten, in die Wildnis. Die Frau kommt auch dahin, sehen wir nachher noch, hoffentlich, wenn die Zeit reicht. Gell? Und jetzt, wenn dieses heilsgeschichtliche Moment des Tragens der Flügel des Geiers oder Adlers hier eingesetzt wird, muss ich doch sagen, diese Sonnenfrau muss mit Israel zu tun haben. Weil im Alten Testament genau dieser Hinweis gebracht wird. Daraus könnte man also schließen, dass die Sonnenfrau der Teil der Glaubenden aus Israel ist, die in den letzten 7 Jahren, ich fasse das ganz groß, mehr in der Mitte, wie ich glaube, als die erste Gruppe der 144.000 aus Israel heraus gelesen wird und versiegelt von Engeln, damit sie geschützt sind bis zum Ende des Äons und hinein ins Millennium irdische Aufgaben erfüllen können, weil die zweite Gruppe ist im Himmel. Da haben wir übrigens auch schon irgendwo drüber gesprochen, ich glaube im Hauskreis war das. Ja, davon abgesehen. Also die Sonnenfrau ist eindeutig aufgrund der Adler- oder Geierflügel-Prophetie des Alten Testamentes eine Gruppe Glaubender als Israel. Würde also heißen, wenn hier in dem Vers und weiter noch gesagt wird, dass diese Frau, wie hier im Vers so angedeutet, einen männlichen gebiert. Wer ist denn dann der Männliche, wenn ein Männlicher geboren wird? Kurze Erklärung, ich glaube nachher wird es nochmal deutlich, im Grundtext steht hier beides, nämlich Sohn und Männlicher, aber nicht männlicher Sohn. Das ist nicht richtig, sondern dieses Männliche ist ein nachfolgendes Adjektiv, das personifiziert und substantiviert für Grammatikfans hier gelesen werden muss. Wir fügen, damit wir es verstehen, einen unbestimmten Artikel ein. Also muss ich sagen, sie gebar einen Männlichen oder einen Sohn, einen Männlichen. Das heißt nicht männlicher Sohn. Also das wäre Unsinn, gell? Sohn ist immer männlich. Es sind zwei Begriffe für dasselbe. Das ist ein Hebraismus. Hebräer denken und reden so. Sie sagen immer alles doppelt mit verschiedenen Ausdrücken. Das ist eine hebräische Spracheigentümlichkeit. Und der Johannes war ein Hebräer, auch wenn er Griechisch geschrieben hat. Es gibt im Neuen Testament jede Menge griechische Ausdrücke, die keine griechischen sind, sondern eindeutig hebräische Wortzusammensetzungen mit griechischen Worten. Das ist allgemein bekannt. Also, wenn eine israelitische Frau einen männlichen gebiert, ist er dann Muslim oder Amerikaner, das könnte ja sein, weil es leben auch Israeliten in Amerika hier. Was muss der genetisch sein, wenn ein männlicher aus einer genetisch veranlagten israelitischen Frau kommt, dann ist das doch auch ein genetisch veranlagter Israelit. Also die Gene passen noch zusammen. Also sind auch der männliche eine Gruppe Glaubender, die Frau hier in der Mitte, wir sind ganz kurz vor der siebten Posaune, in der Mitte der letzten 7 Jahre dieses Äons gebiert. Das heißt, das sind Gläubige aus Israel, die hier, wenn wir weiterlesen, noch zum Thron entrückt werden und ein ganz bestimmtes Attribut aufweisen, nämlich das eiserne Zepter. Komme ich nachher noch drauf. Würde also heißen, wir können ganz genau feststellen, die Frau ist Israel, der männliche ist Israel und außerdem, das kommt nachher auch noch, gibt es noch Israeliten, nämlich die übrigen ihres Samens, wo der Drache dann dagegen kämpft, weil er mit der Frau nichts mehr anfangen kann, die ist in Sicherheit. Und weil er den Sohn auch nicht kriegt, weil er ist schon am Thron, gell? Also nimmt er jetzt die übrigen Israeliten ins Visier. Es geht immer um Israel in dieser Zeit, aus einem ganz bestimmten Grund. Ich lese das mal weiter, Vers 3 und 4, zumindest den ersten Teil von Vers 4, da heißt es, und es wurde ein anderes Zeichen im Himmel für das Auge wahrnehmbar gemacht. Und jetzt nimm du wahr, ein großer, feuerfarbener Drache, der 7 Häupter und 10 Hörner hat, und auf seinen Häuptern 7 Diademe. Und sein Schwanz schleppt das Drittel der Sterne des Himmels fort und warf sie auf die Erde. Anderes Zeichen, feuerfarbener Drache. Dieser Drache ist Darstellung des Satans, des Diabolos, der dann auch am Meer steht, das haben wir vorhin schon mal gehört, wenn das wilde Tier aus dem Mittelmeer kommt, sage ich mal, weil das ist in der engeren Prophetie das Mittelmeer und nicht so sehr die ganze Welt, weil da kommt dann noch ein zweites Tier aus dem Land, das ist dann Israel, als falscher Prophet. Aber zurück zu dem Drachen und seinem Schwanz. Der Schwanz schleppt ein Drittel der Sterne fort und wirft sie auf die Erde. Was sind denn das für Sterne? Dazu gleich noch. Erst noch zum Haupt. Er hat 7 Häupter. Das Haupt ist immer Darstellung von Regierungsmacht. Könige könnte man sagen, Regenten, Herrscher. 7 Herrscher werden hier symbolisiert mit diesen 7 Köpfen. Und Paulus sagt mal, der Diabolos ist der Gott dieses Äons. Das heißt, er beherrscht diesen gesamten Äon, diesen bösen Äon. Und in diesem bösen Äon gab es ja, wie wir heute wissen, 7 Weltreiche. Und beim Johannes heißt es hier in der Enthüllung, zu seiner Zeit gab es schon mal 5. Und ein Weltreich ist existent zu dieser Zeit und eins sollte noch kommen. Enthüllung 17, Vers 10, wird das dann am Ende berichtet. Und diese 7 Köpfe stellen die gesamte Satans Herrschaft über diese Erde, die er ja gepachtet hat, bis zur 7. Posaune, wohlgemerkt, weil bei der 7. Posaune wird ihm dieser Pachtvertrag gekündigt, er wird auf die Erde geworfen und hat keine Herrschaft mehr über diesen gesamten Äonenkosmos. Hier hat er es aber noch, bis zur 7. Posaune, es ist nur noch wenig Zeit und deswegen ist er so erzürnt, die Frau zu fressen, den Sohn zu fressen, den die geboren hat. Und weil er die beiden nicht fressen kann, jetzt will er die übrigen von diesen Israeliten fressen, gell? Weil das ist das wichtigste Fressen für den Gegner. Den Halsträger Gottes auszulöschen, das hat er im Sinn, immer, überall und schon so lange, wie es ihn gibt. Und wenn wir die israelitische Geschichte beachten, nicht nur die jüdische Geschichte, die Woche sagte eine junge Frau auf der Straße, haben sie interviewt, in Nachrichten habe ich es gesehen, dann haben die gesagt, ich bin Jüdin, keine Israelitin. Und das war nicht die Einzige. Da habe ich gedacht, hoppla, selbst die jüdische Jugend hat keine Ahnung von Heilsgeschichten, sowieso nicht, auch von ihrer der Geschichte ihres eigenen Volkes. Wie kann ich sagen, ich bin Jude, aber kein Israelit, weil ich die politische Macht Israel ablehne. Genetisch bin ich Jude, aber mit diesem politischen Staat habe ich nichts zu tun. Er tut Palästinenser unterdrücken und, gell. Und da siehst du, wie auch hier im säkularen Judentum die Vorzeichen verdreht werden und man die eigentliche genetische Herkunft seines eigenen Volkes gar nicht kennt. Man ist geistlich, politisch auch verdorben. Und wie ich letzte Woche gesagt habe, die Medien tun ja übrigens dazu. Wir sind also durch die Medien auch irregeführt. Nicht nur wir, auch die Juden. Gell? Israel war immer der Angriffspunkt für den Feind Gottes. Warum? Nicht von ungefähr, weil, wie vorhin gesagt, Gott nur Israel für Heilsgeschichte nimmt. Und der Zielsame Israels ist Christus, auf den das hindeutet, der ja selber Jude gewesen ist. Auch die Hörner von diesem Tier, 10 Hörner, da ist schon viel, viel spekuliert worden. Ich sage euch, vergiss es, wir wissen nicht, wer die 10 Hörner sind. Was sagt hier die Enthüllung? In Kapitel 17, die 10 Hörner, Vers 12, die 10 Hörner sind Regenten, Könige, Herrscher, die noch keine Regentschaft hatten, bis kurz vor die 7. Posaune, da sind wir doch hier. Die noch keine Regentschaft hatten. Deshalb kennt die niemand. Selbst wenn es die heute schon gäbe, wissen wir nicht, wer das ist. Vor Jahren war das die EU, weil es da 10 Staaten gab. Gell? Und inzwischen gab es noch etliche andere Deutungen. Jetzt ist man dabei, 10 Wirtschaftsräume zu definieren in dieser Welt, die das dann sein könnten. Da kriege ich Schüttelfrost, verstehst du? Weil es damit überhaupt nichts zu tun hat. Wenn man genau hinguckt, heißt das, es sind Regenten, die das wilde Tier beauftragt, zu herrschen, ihnen Autorität gibt, die bis dahin keiner kennt. Also brauche ich mir heute keine Gedanken machen, wer denn das sein könnte. Das ist nicht feststellbar. Jetzt tut der Drache ein Drittel der Sterne auf die Erde werfen. Jetzt sagen viele, manche, etliche, ich auch, das sind Engelmächte Satans, also seinen Dämonen her, dass er schon mal auf die Erde wirft. Die machen die Endzeit interessanter, gell? Die bringen Unruhe. Wir lesen auch von unreinen Geistern, die aus dem Tier, dem Propheten und dem Bild hervorgehen. Das alles wird veranlasst. Die gesamte Endzeit wird unsicher gemacht. Es wird eine satanische Herrschaft impliziert hier auf dieser Erde, die die Menschen unterwirft. Und wer nicht mitmacht, wird umgebracht. Andere sagen, das sind buchstäbliche Sterne, das Drittel, was der da mit seinem Schwanz auf die Erde wirft. Das sind vor allem die, die das Innenweltmodell vertreten. Falls du es schon mal gehört hast, wenn nicht, ist auch nicht schlimm, hast du nichts verpasst. Wir wissen sowieso nicht, wie es genau ist. Da müssen wir uns nicht länger bei aufhalten. Was ich skurril finde, ist eine dritte Meinung von Auslegern, die sagen, ja, der Diabolos, der Drache, der Teufel, die Schlange, der tut mit seinem Schwanz dem Michael ein Drittel seiner Engel wegnehmen, damit er dann, wenn er mit Michael kämpft, bessere Chancen hat. Jetzt frage ich dich, hat schon jemals ein böser Engel, gute Engel auf die Erde geschmissen? Gibt es irgendwo Hinweise, dass böse Engel Macht hätten über gute Engel? Ich kenne keinen biblischen Beleg dafür. Also ich halte das für schlichtweg für ja, eine falsche Meinung. Unsinn will ich nicht sagen, klingt zu hart. Michael ist ein Anfangsengel, ist einer der hochrangigsten Engel, die es gibt. Da lässt sich doch keine Mitarbeiter wegnehmen vom Diabolos. Das ist also undenkbar. Deswegen sind diese Sterne im Gesamtzusammenhang der Enthüllung und auch heilsgeschichtlich betrachtet natürlich seine eigenen Engel, die er auf die Erde wirft, wenn er kurz danach selber ja auch dahin kommt mit all seinen Dämonenengeln. Interessant ist noch der Schwanz. Wir haben in Jesaja 9, Vers 14 eine interessante Definition vom Schwanz, wo Gott zu Israel sagt, was ihre Lügenpropheten angeht, der Prophet, der Lügen lehrt, ist der Schwanz. Und dieser Schwanz wird abgehauen. Also ein Gericht betrifft ihn. Würde also heißen, wenn hier der Drache besonders erwähnt wird mit seinem Schwanz, könnte man vermuten, dass es eine Darstellung des falschen Propheten ist, der Endzeit, weil ja dieser Drache das wilde Tier als Endherrscher impliziert mit seinem falschen Propheten. Es sind wieder die beiden Tiere, das eine 7 Köpfe, 10 Hörner, das andere 2-hörnig, was aus dem Land kommt. Ist ein anderes Thema. Und die beherrschen die Endzeit zusammen mit dem Bild, was da gebaut wird, was immer das auch sein mag. So, und jetzt lesen wir weiter im Vers 4 und 5. Und der Drache stand vor der Frau, die im Begriff ist zu gebären, auf das, wenn sie ihr Kind gebären sollte, er es hinunterfräse. Und sie gebar einen Sohn, einen männlichen, welcher im Begriff ist, alle Nationen mit eisernem Stab zu weiden. Und ihr Kind wurde entrückt zu Gott und zu seinem Thron. Klare Sache, wie schon gesagt, der Drache will nicht nur Israel beseitigen, sondern auch das, was aus Israel herausgeboren wird, nämlich die letzten Glieder am Leibe des Christus. Das ist dieser männliche, warum werden wir gleich noch sehen. Das Zeichen von der Frau ist im Himmel, die Frau selber ist auf der Erde, das muss uns auch klar sein. Der Drache kämpft nicht gegen das Zeichen, das niemand wegmachen kann. Er kämpft gegen die Frau, die auf dieser Erde lebt, als ein versiegelter Teil Israels, der jetzt nochmal gebärt, einen männlichen, der folgende Attribute aufweist. Ich lese mal eine Prophetie aus dem Alten Testament, Psalm 2, Vers 7 bis 9. Da heißt es, lass mich die Anordnungen Jahwes bekannt geben, er hat zu mir gesprochen. Mein Sohn bist du, ich habe dich heute gezeugt, kennen wir alle. Fordere von mir und ich will dir die Nationen zum Erbe geben, zu deinem Besitz die Enden der Erde. Und jetzt kommt der heilsgeschichtliche Hinweis, mit eisernem Stab magst du sie zerschmettern, wie Töpfergeschirr sie zerschmeißen. Der Sohn Gottes wird in Verbindung gebracht mit dem eisernen Zepter der Regentschaft, um Nationen zu richten. Und was ist mit dem Männlichen? Bei dem Männlichen, das lese ich mal in Enthüllung Kapitel 2, Vers 26 bis 28. Da haben wir eine Prophetie in Verbindung mit der Versammlung Thyatira. Und dem, der siegt, kleine Anmerkung, die Sieger in der Enthüllung sind alles Leibesglieder. Ich kann es auch beweisen, ich habe es auch hier schon gemacht, ist nur jetzt nicht mein Thema. Wer siegt und der meine Werke bis zur Vollendigung hütet, ihm werde ich Autorität über die Nationen geben. Autorität über die Nationen hat der Sieger und er wird, Vers 27, sie als Hirte mit einem eisernen Stab weiden, wie die keramischen Gefäße, wird er sie zermalmen. Wie auch ich Autorität seitens meines Vaters empfangen habe. Christus, der Lichtträger, hat Autorität seitens seines Vaters. Die Sieger haben Autorität seitens des Vaters. Wie steht hier? Und was ist die Autorität? Sie haben den eisernen Stab zur Richtung der Nationen. Genau wie es im Psalm 2 vorhergesagt worden ist. Und wenn der Männliche jetzt zum Thron entrückt wird und hat den eisernen Stab als Verheißung, ist das eindeutig ein Christusmerkmal. Das heißt, der Männliche ist Teil des Christusleibes, der schon auf dem Thron sitzt. Es sind die letzten Glieder, die zum Leib des Christus hinzugefügt werden, kurz vorm Blasen der siebenten Posaune. Weil die Enthüllung sagt im Kapitel 10 und 11, bei der siebenten Posaune ist das Geheimnis Gottes vollendet. Und das Geheimnis Gottes ist Christus in Haupt und Gliedern. Die Entrückung hat 3,5 Jahre vorher stattgefunden. Da war der Leib des Christus noch nicht fertig. Fertig ist er erst bei der siebenten Posaune, das heißt der Männliche, übrigens auch die zwei Zeugen, Mose und Elia, kommen noch dazu. Und deswegen ist die Enthüllung auch für die Leibesgemeinde wichtig. weil sie aktiv beteiligt ist, weil sie ständig vorkommt, weil sie Teil des Lämmleins ist. Und was heißt dann hier im Vers 6? Die Frau floh in die Wildnis und dort wird sie von Gott, an einer von Gott bereiteten Stelle behütet und ernährt. Wie lange? 1260 Tage. Das sind 3,5 Jahre, 42 Monate oder eine Zeit, eine halbe Zeit. Gibt es verschiedene Benennungen derselben Zeitspanne. Kann Gott Israel ernähren? Die Gläubigen aus Israel, die hier die Frau darstellen, inmitten einer satanischen Herrschaft, geht das?
Ja.
Danke. Hat Gott sein Volk ernährt, nachdem er es aus Ägypten geholt hat? Hat Elia nicht 3,5 Jahre von Gott gelebt? Hat nicht die Witwe von Zarephath Öl und Mehl gehabt, ohne Ende? Kann Gott sowas? Hat Jesus nicht 5.000 und 3.000 und was weiß ich alles gespeist? Mit 5 Broten und 2 Fischen. Kann Gott sein Volk ernähren? Ja, natürlich. Wer will denn daran zweifeln? Und jetzt kommt der große Kampf im Himmel ab Vers 7. Es wurde ein Kampf im Himmel. Michael und seine Engel hatten mit den Drachen zu kämpfen und der Drache kämpfte und seine Engel. Und wer gewinnt jetzt? Gell? Muss ich gar nicht weiterlesen. Das ist eigentlich klar. Das wissen wir, wer da gewinnt. Sie waren nicht stark genug und auch ihr Aufenthaltsort wurde nicht mehr im Himmel gefunden. Rausgeschmissen wurden sie. Der große Drache, die anfängliche Schlange, der Diabolos gerufen wird, wurde hinabgeworfen. Und der Satan, der die ganze bewohnte Erde irreführte, wurde auf die Erde hinabgeworfen. Wieder Doppelnennung, hebräisches Denken, gell? Dieselbe Sache zweimal erzählt. Und seine Engel wurden mit ihm hinabgeworfen. Jetzt ist der Moment gekommen, wo die Himmel rein sind. Beim Hiob hieß es noch, die Himmel sind nicht rein in seinen Augen. Jetzt, bei der 7. Posaune, ist es soweit. Und hier der Vers 9 ist genau die Mitte der Enthüllung. Es ist der Vers genau in der Mitte der Enthüllung. Links und rechts sind die übrigen Verse. Die hat 405 Verse, 202 links. 202 rechts, Vers 9 ist genau die Mitte. Und genau in der Mitte der Heilsgeschichte befinden wir uns hier, wenn es um diese letzten 7 Jahre geht, bei der 7. Posaune. Es passt also wunderbar zusammen. Und jetzt werden die Feinde Gottes auf die Erde geworfen. Was ist die Erde nach Psalm 110, Vers 1? Der Schemel seiner Füße. Und was heißt Schemel im Hebräischen? Das heißt Hadom, du musst jetzt nicht Hebräisch lernen. Aber du sollst zumindest mal gehört haben, dass das Blut, Hebräisch, heißt Damm. Und wenn du da einen Artikel davor setzt, dann heißt das Ha-Damm, das Blut. Und Ha-Dom, anders vokalisiert, aber dieselben Buchstaben, heißt der Schemel. Das heißt, der Schemel ist eine prophetische Darstellung, ist ein anderes Thema. Der Hals, der reinigenden Halswirkung Gottes im Blut des Christus, alle Feinde, die zum Schemel der Füße geführt, gelegt, geworfen, gesetzt werden, werden im Blut des Christus dahingesetzt und damit zur Reinigung bestimmt. Ist das Heilsgeschichte? Da kannst du doch nur jubeln. Gell? Und genau das lese ich auch hier in der Enthüllung. Und wer will mir sagen, dass das die Ekklesia, die Leibesgemeinde des Christus, die Gemeinde nicht interessiert? Das begreife ich im Leben nicht, wie gläubige Christen rumlaufen und können sagen, die Enthüllung interessiert uns nicht. Oder die ist nur für Israel. Das ist zu wenig, verstehst du? So, und jetzt wird die Regentschaft Gottes ausgerufen. Kapitel 12, Vers 10, eine große Stimme hat gesagt, jetzt ist die Rettung und die Vermögenskraft und die Regentschaft unseres Gottes und die Autorität seines Christus geworden. Da der Verkläger unserer Brüder hinabgeworfen wurde, der sie tags und nachts vor unserem Gott verklagte. Der Verkläger unserer Brüder wurde hinabgeworfen. Wer redet denn hier? Hier reden die Vollendeten, weil sie nennen die, die noch nicht vollendet sind, Brüder. Hier sind wir in der Mitte der letzten 7 Jahre. Hier sind wir an der wichtigsten Stelle der Heilsgeschichte nach Golgatha. Es hat seit Golgatha, seit Sterben und Auferstehen Jesu, nie ein größeres und wichtigeres Ereignis gegeben als das. Jetzt ist der Moment gekommen. Jetzt kann die Heilsgeschichte ihren nächsten Schritt machen. Jetzt kann Gott, weil der Christus vollendet ist, in seiner Heilsgeschichte weitermachen. Bis jetzt ging es nur um das Heilswerkzeug Christus in Haupt und Gliedern, um nichts anderes. Und das ist vielfach bezeugt, wenn du die Prophetie mit wachen Augen liest im Neuen Testament. Und das finde ich so großartig. Gell? Da kannst du dich in Rage reden, wenn du das liest und auch ein bisschen verstehen dürfst. Und die Brüder, was sagen die jetzt im Vers 11? Von ihnen wird gesagt, und sie, die Brüder, die das eben gesagt haben, was im Vers vorher steht, sie besiegten ihn, den Drachen, wegen des Blutes des Lämmleins und wegen des Wortes ihres Zeugnisses, und sie liebten ihre Seele nicht bis zum Tod. Sie haben ihn besiegt wegen des Blutes des Christus. Sie haben gewusst, es ist alles bezahlt. Und von ihnen, oder sie waren solche, von denen Jesus gesagt hat, wir sind ohne Furcht oder wir fürchten uns nicht, weil der Diabolus nur den Leib töten kann, nicht aber die Seele zu töten vermag. Matthäus 10, 28. Sie waren ohne Furcht, weil sie sind als Märtyrer wahrscheinlich umgekommen, weil sie nicht mitgemacht haben, was hier passiert. Und deswegen haben sie ihn besiegt. Sie haben ihm die Stirn geboten, er konnte ihnen nichts anhaben. Er hat ihren Leib umgebracht. Na und? Wehe das, was du hier mit dir rumträgst. Es gibt was viel Wichtigeres. Es gibt Seele und Geist. Das ist wichtig, unsere Persönlichkeit. Sie, zweiter Punkt, besiegten ihn wegen des Wortes ihres Zeugnisses. Die haben laut bezeugt, Jesus ist der Einzige, der hier Heilsgeschichte macht. Jesus ist der Einzige, der zum Ziel führt. Und wenn, es muss dir nicht erschrecken, wenn wirklich der sogenannte Islamische Staat mal bis hierher käme und Europa beherrschen würde, dann wären wir dran. Wenn wir bezeugen, Jesus ist der Einzige, da wirst du gleich geköpft. Und? Das ist ein Problem. Ich mag so eine Pause, gell? Wo wollen wir denn hin? Dann sind wir auch da, wo hier die Märtyrer waren. Dann können wir auch sagen, wir hatten keine Angst vom Töten unseres nur Leibes. Weil da gibt es was Besseres. Unsere Persönlichkeit, Seele und Geist, das ist das, was bleibt. Unsere Information, quantenphysisch ausgedrückt, die wir gesammelt haben, die bleibt, die geht mit. Auch den nächsten Leib und den übernächsten. Was danach kommt, weiß ich nicht. Ich kenne nur die nächsten zwei nach der Bibel. Und was sagen sie noch? Sie haben ihre Seele nicht geliebt, steht hier. Was hat Jesus gesagt? Johannes 12. Wer seine Seele liebt, Vers 25, wer seine Seele liebt, wird sie verlieren. Das ist die Persönlichkeit, das Persönlichkeitsmuster. Gell? Aber wer sie hasst, das heißt an die zweite Stelle setzt, wird sie für das äonische Leben bewahren. Und deswegen heißt in Vers 12, zurück zu unserem Text, seid fröhlich, ihr Himmel, und die ihr in ihnen wohnt, wehe aber der Erde und dem Meer, denn der Teufel ist zu euch hinabgestiegen und hat großen Grimm, wahrnehmend, dass er nur eine kurze Frist hat. Der hat nicht mehr viel Zeit, nämlich nur 3,5 Jahre. 3,5 Jahre später ist dieser Äon zu Ende, wenn ich die Enthüllungszeitrechnung benutze, das soll auch genügen. Die Himmel waren bis dahin nicht rein in seinen Augen, hier um 15,15. Jetzt sind sie rein. Rausgeschmissen aus dem Himmel, jetzt ist Ruhe. Gell? Das ist wie wenn einer über dir wohnt, ne? Und der zieht dann aus. Puh, ist doch klasse. Gell? Ist endlich Ruhe im Haus. Ja, und jetzt, wie geht es weiter? Im Vers 13 heißt es, und als der Drache wahrnahm, dass er auf die Erde hinabgeworfen wurde, da war ganz überrascht, da war vorher so stark und jetzt fliegt er auf die Erde. Da verfolgt er die Frau. Das war das, was ihm noch im Sinn ist. Die Frau, die den Menschen geboren hatte, die muss jetzt weg. Israel muss weg. Dieser Teil Israel, es gibt dann auch mehr Teile, der muss weg. Und wir haben über die Frau schon gesprochen. Sie wurde an einen Ort gebracht, sie wird dort ernährt. Und jetzt sagt uns hier in den Vers 17 dann später, das Kapitel 12, dass er jetzt vor lauter Wut, weil er an die Frau nicht ran kann und auch an den Männlichen nicht mehr ran kann, der ist ja nach oben gegangen, gell, und der Teufel nach unten. Jetzt versucht er die übrigen Israeliten, die noch Wert legen auf das Wort Gottes, zu bekämpfen. Da gibt es also außerhalb dieser Frau und außerhalb des Männlichen zu dieser Zeit, in der Mitte der letzten 7 Jahre, noch Israeliten, die am Wort Gottes festhalten, wie hier gesagt wird, weil erst im Kapitel 14 das Endgericht an Israel stattfindet, nämlich das Gericht am Getreide und am Weinstock. Dann ist Schluss, dann kommen keine Israeliten mehr zum Glauben. Aber bis dahin offensichtlich doch. Und die Frau hat die Flügel des Adlers bekommen oder des Geiers, das habe ich vorhin schon erklärt, steht hier im Vers 14. Und sie wurde weg von dem Angesicht der Schlange verborgen. Und was macht die Schlange? Vers 15 und 16. Sie schickt einen Wasserstrom hinter der Frau her. Die Erde öffnet ihren Mund und verschlingt diesen Wasserstrom. Manche Ausleger sagen, ja, der Wasserstrom sind Völker, weil in Enthüllung 17, 15 sitzt die Hure an vielen Wassern und die Wasser sind Völker. Bitte, kann sein. Irdische Feinde Israels gibt es genug. Ich habe eben schon IS erwähnt. Gell, wenn IS größer wird, was ja keiner weiß bis jetzt, dann haben wir so einen Feind. Keine Frage. Gell. Könnte sowas sein. Wir lassen das offen. Ich lese mal ein Zitat von Heinrich Langenberg vor zu dieser zu dieser Auslegung hier. Heinrich Langenberg, ich zitiere: Wenn von der Schlange ausgesagt wird, dass sie aus ihrem Maul Wasser hinter dem Weib herwirft, wie einen Strom, so ist darin wohl die teuflische Nachäffung des Lebenswassers zu sehen. Eine Geistesströmung weltanschaulicher Art, als die höchste Errungenschaft einer modernen Menschheit angesehen wird. Die als höchste Errungenschaft angesehen wird. Ende des Zitats. Geistesströmung, durchaus denkbar. Gell? Also wir müssen uns da nicht festlegen. Manche andere sagen, es ist ein Dämonenherr. Er hat ja seine Dämonen mitgenommen auf die Erde, hat schon mal mit seinem Schwanz ein Drittel dahingeschmissen. Also durchaus denkbar, dass die das auch sein können. Das sind Dinge, das musst du offen lassen. Gell? Da können wir nicht sagen, das ist so oder so. Jedenfalls öffnet die Erde ihren Mund. Denk an die rote Kora. Gell? Das ist im Alten Testament schon passiert. Die Erde tut sich auf und alles ist weg. Stell dir vor, der Tempelberg in Jerusalem geht mal so auf, wo das Kunstwerk hin verschwindet, gell? Was da im Moment draufsteht. Alles denkbar. Das wirst du dann nicht mehr laut sagen, wenn IS hier regiert. Gell? Dann sind wir wahrscheinlich sowieso schon geköpft. Ja, wie geht's weiter? Ich komme zum Schluss. Vers 17. Und der Drache wurde erzürnt aufgrund der Frau und ging hin, einen Kampf zu tätigen mit den übrigen ihres Samens, die inneren Zielgebote Gottes hüten, das, was er ihnen ins Innere gegeben hat, die Wahrheit, die heilsgeschichtliche Wahrheit, die hüten die. Und das Zeugnis Jesu haben. Das heißt, Jesus hat gesagt, die gehören auch mir. Israeliten in der Mitte der letzten 7 Jahre dieses Jahrhunderts. Und wenn ich das zusammenzähle, alles in allem, dann weiß ich, da findet 3,5 Jahre später wahrscheinlich auch das Gericht an den Schafen und Böcken statt. Bis dahin, bis hierher, wo der Drache die übrigen ihres Samens, die übrigen Israeliten nur folgt, haben heilsgeschichtlich die übrigen Nationen keine Hausnummer. Das ist meine feste Überzeugung, ich kann es auch beweisen, da brauchen wir auch ein Seminar für. Gott macht erst Heilsgeschichte mit Israel und der Leibesgemeinde des Christus, die, wie man den männlichen sehen, auch ein Produkt Israels ist. Und die übrigen Völker kommen danach. Und das siehst du bei dem Nationengericht hier in Matthäus 25. Was ist denn das Gerichtskriterium der übrigen Völker, der Menschheit überhaupt? Alle auch, die mit auferstehen. Da sagt Jesus, was du den geringsten dieser meiner Brüder getan hast oder nicht getan hast, das ist das Richtkriterium. Mit anderen Worten, alle, die pro-israelitisch denken und handeln, kommen ins Millennium in diesem Moment, haben gute Karten, sind gerettet. Sie müssen noch nicht mal an Jesus glauben. Sie haben Israel Gutes getan. Das ist das Kriterium. Und der da Israel nichts Gutes getan hat, kommt in den Feuersee, Gerichtsort, der nach dem Millennium am Weißen Horn erst wieder wichtig wird. Das heißt, die sind schon mal die nächsten 1000 Jahre weg. Und das alles zusammen sagt mir, die Enthüllung ist ein ganz wichtiges Buch, um endzeitliche Dinge zu verstehen und auch die Chronologie der Endzeit zu erkennen, wie die der Reihe nach abläuft, ohne dass wir ein Datum nennen können, weil wir nicht wissen, wann das anfängt. Wir wissen, was vor der siebten Posaune passiert und nach der siebten Posaune. Wir wissen, dass Israel die Hauptrolle spielt in der Heilsgeschichte Gottes, dass es auch ein paar Ausländer gibt in Israel, wie im Alten Bund auch. Die mache ich ja nicht weg. Aber die Masse des Heilsträgers ist Israel. Keine fremde Nation hat jemals den Namen Gottes auf sich legen. Gott hat niemals seinen Namen auf eine fremde Nation gelegt, sondern nur auf Israel. Gott macht nur mit Israel Heilsgeschichte. Und wenn du Heilsgeschichte verstehst, wenn du Heilsgeschichte glaubst, wenn du alles glaubst, was hier geschrieben steht, musst du diese Gene haben. Bin ich fest von überzeugt. Dann musst du von Israel abstammen. Und genau das sagt Paulus im Galaterbrief zweimal. Und an anderen Stellen deutet er das an. Wer es fassen kann, der fasse es. Amen. Thank you.